Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören den Theologischen Freitag zum Thema Was ist eine Freikirche? Ich habe mir dieses Thema deswegen genommen, weil am Theologischen Freitag möchte ich Ihnen einfach wirklich ordentliche Theologie nahebringen. Und beim Begriff der Freikirche ist was ganz, ganz, ganz Böses passiert. Es ist eine Entwicklung, die wir ja seit 30, 40 Jahren im deutschen Sprachraum sehen, dass bestimmte, ja, extrem konservative, fundamentalistische Gruppen beginnen, die Sprache der Theologie und die Sprache des Christentums zu verändern. Das ist eine Sache, die mich unglaublich aufregt, gerade natürlich als evangelischen Geistlichen, wo ja alles das Wort ist, die Predigt ist die Klarheit des Wortes, aber auch natürlich die Frage, was diese Wörter eigentlich bedeuten. Es erinnert mich an eine Sache, die die DDR versucht hat, die ja zum Beispiel eine eigene Abteilung hatte in irgendeinem Ministerium drinnen, wo man versucht hat, schon langsam die Sprache so zu verändern, dass die Ostdeutschen sich mit den Westdeutschen nicht mehr verstehen. Also es gab zum Beispiel in der DDR allmählich den Begriff nach Westen, sondern das hieß feindwärts. Ganz, ganz, ganz viele Dinge sind Ihnen, wenn Sie ein deutscher Zuhörer sind, wahrscheinlich eher aus der Medienberichterstattung bekannt. Und das ist eine ganz tiefe Manipulation. Wir haben aus von diesen Evangelikalen, für mich, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, Sekten, das Gleiche erlebt. Hier werden Begriffe reihenweise genommen und ins Gegenteil verkehrt. So zum Beispiel allein der Begriff der Frömmigkeit wird vereinnahmt, wird gesagt, also nur jemand, der sein Leben dann und dann um so und so viel Uhr Jesus übergeben hat, der ist überhaupt fromm, jemand anderer ist nicht fromm. Nun, was ist eine Freikirche? Interessanterweise gibt es in der Theologie eine ganz, ganz einfache, klare Definition. Freikirche bedeutet eine Kirche, die frei ist vom Staat. Mag Sie jetzt ein bisschen überraschen, das ist in Wirklichkeit der Begriff. Sprich, dort, wo Staatskirchen gegeben hat, und früher mal waren ja eigentlich alle evangelischen Kirchen auch Staatskirchen, weil die jeweiligen Könige diese Kirchen sehr, sehr fest unter ihrer Kontrolle hatten, gab es immer wieder Abspaltungen, Leute, die mit dem die Kirche für sich selbst haben wollten. Also eigentlich auch das, was ja die Reformatoren alle haben wollten, aber in den politischen Wirrnissen und Religionskriegen, vor allen Dingen natürlich dann dem 30-jährigen Krieg, ist das alles zugrunde gegangen. Das heißt, die älteste Freikirche, die es gibt, die ist winzig klein, die gibt's heute noch, die ist im Kanton Waadtland in der Schweiz, 1700 irgendwas gegründet, die Waadtländische Kirche frei vom Staat. Die kennt keiner, das bekanntere Beispiel ist relativ kurz danach die schottische Freikirche, die heißt natürlich auch die schottische Kirche frei vom Staat. Als Trennung von der englischen Staatskirche, da spielen auch natürlich Nationalismen in der Schotten eine große Rolle, die gesagt haben, wir wollen unsere eigene Kirche, das mit dem englischen Königen, das können uns alle gern haben, wir sind Schotten und keine Engländer und deswegen machen wir unsere eigene Kirche auf. Das sind Freikirchen. Nun, die Antwort ist ja ganz einfach. Gibt es eigentlich Kirchen, die keine Freikirchen heute noch sind im deutschen Sprachraum? Nein, es sind alles Freikirchen. Heute habe ich gerade gelesen, dass das deutsche Innenministerium irgendeinen Gesetzesentwurf vorbereitet, dass zum Beispiel eine der letzten Verbindungen zwischen Kirche und Staat, und zwar den bei der Trauung, wird zerschlagen. Die gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften und Konfessionen sind berechtigt, Trauungen durchzuführen, ohne dass es vorher eine staatliche Trauung gegeben hat. Damit merkt man jetzt, alle Kirchen, die es heutzutage gibt, sind natürlich freie Kirchen. Die einzige Ausnahme, die es überhaupt gibt, ist in Österreich die römisch-katholische Kirche. Die hat noch einen einzigen Punkt, wo sie nicht frei ist vom Staat. Es muss jede Bischofsernennung in der römisch-katholischen Kirche vorher dem Ministerrat gemeldet werden. Ich glaube, 3 Tage oder so steht da im Konkordat drinnen. Und der Ministerrat hat das Recht, Bedenken zu äußern. Heißt eigentlich auch nichts. Die können so viel Bedenken äußern, wie es wollen. Wenn der römische Papst sagt, er wird Bischof, wird der Bischof. Also, hat sich. Es gibt nur noch Freikirchen. Interessanterweise ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Eine Reihe von Gruppen, die natürlich keine Kirchen sind, weil zu Kirchen gehört dazu, dass du mehr als eine Gemeinde bist, dass du einen Gemeindeverbund hast und dass du, und das ist ganz, ganz wichtig, auch etwas hast wie eine Obrigkeit, die die Gemeinden überprüft, ob die dem Bekenntnis entsprechen. Das heißt, der Kirchen braucht immer zwei Kriterien, eigentlich sind es drei. Erstens mehr als eine Gemeinde, zweitens ein schriftlich fixiertes Bekenntnis, drittens irgendeine interne Instanz, die schaut, ob diese Gemeinden überhaupt noch dort sind oder ob die schon im Gottesdienst Händeln schlachten. Es sei denn, es würde im Bekenntnis drinstehen, also unser Gottesdienst besteht darin, dass wir Händeln schlachten, dann müssen die das tun. Das ist eine Kirche. Jetzt passiert was ganz was Eigenartiges, weil Kirche ja etwas sehr positiv Besetztes ist im deutschen Sprachraum, nehmen alle möglichen neu aus dem Boden sprießenden evangelikalen Gemeinden, die sehr oft sektenhaft sind, um das mal ganz klar zu sagen, diesen Begriff der Freikirche an sich. Das hat auch einen Grund, es gibt eine große freikirchliche Bewegung, 1800 irgendwas in Deutschland, das war das, was die Diakonie, Diakonissenwerke, Diakonissen selber, Diakone selber, die ganzen evangelischen Spitäler, Kinderheime, Behindertenheime, alles, was halt irgendwo das Pickerl Diakonie hat, das kommt aus einer internen Reformbewegung der evangelischen Kirche raus, die dann teilweise also auch Freikirchen gebildet hat, weil ihnen die offizielle Kirche einfach zu lahmarschig war in Bezug auf Nächstenliebe. Dieser Begriff ist also positiv besetzt und wird jetzt von so Kleingemeinden genommen. Diese selbigen sind natürlich keine Freikirchen, weil es a. keine Kirchen sind und zweitens, weil sich die große Frage stellt, wie frei sie sind. Denn woher kommen die? Kommen die dorthin, wo eine freie Kirche herzukommen hat, also aus einer vor 200, 300 Jahren stattfindenden Abspaltung von einer Staatskirche? Oder aus einer internen, frommen Reformationsbewegung innerhalb der evangelischen Kirchen schmoren. Die kommen alle aus dem Süden der USA. Und das ist etwas ganz Besonderes. Also Sie werden wissen, die USA sind ja zum Großteil evangelisch und für uns heißt es ja, das werden halt irgendwelche Lutheraner oder halt Calvinisten sein, es wird halt so circa sein wie bei uns, an Schmoren. In der Tat zerfällt der nordamerikanische Protestantismus in zwei Hauptströmungen. Es gibt die eine Gruppe, die hat sowas mit den Quäkern zu tun. Das sind ganz, ganz, ganz fromme Leute, die sich intern zu gemeinsamen Leben zusammengeschlossen haben, die deswegen auch aus England fliehen mussten, sich wirklich trennten von der englischen Staatskirche. Die sind verpflichtet zu völliger Gewaltlosigkeit. Sind verpflichten sich selbst zum Teilen des gesamten Besitzes und so weiter und so fort. Das ist ja ein Stück weit die Krone der Reformation, diese Leute. Das ist ein Bereich. Und dann gibt es einen anderen Bereich, das ist das, was wir wahrscheinlich besser kennen, der beinharte nordamerikanische Puritanismus. Dieser Puritanismus, der Hexen verbrannt hat, der extrem brutal den Indianern gegenüber aufgetreten ist, der keinerlei Hemmung kennt den Unfrommen gegenüber. Das ist eine Geschichte, das Ganze hat sich dann noch viel, viel mehr zugespitzt in den Südstaaten und da möchte ich Ihnen ein ganz tolles Buch empfehlen, Howard Zinn, eine Geschichte des amerikanischen Volkes, also nicht eine Geschichte des amerikanischen Staates, sondern eine Geschichte des amerikanischen Volkes, der die Entwicklungen in den USA, gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA seit der Landung der ersten Weißen bis heute praktisch genommen durchschildert. Und da wird eines immer wieder klar. In den Südstaaten wird Kirche verwendet zur Unterdrückung der Schwarzen. In den USA, und das darf man nicht vergessen, ist dieser ganze südliche Bereich der ehemaligen Südstaaten, also ehemaligen konföderierten Staaten, wie auch diese Bible Belt, wie man es so schön nennt, diese ganzen Sonnenstaaten, die sich da im Süden dahinziehen, also vor allen Dingen auch zum Beispiel Texas, Arizona und diese Staaten, die noch konservativer sind, die alle sogar 16-Jährige in der Gaskammer hinrichten. Dort bedeutet dieses Evangelical eben nicht unser evangelisch, sondern eine Herrschaftskirche zur Unterdrückung der Schwarzen, der Indianer und der Frauen. Man hat in diesen Staaten Kleinstgruppen unglaublich gefördert, also auf diesen ganzen Plantagenwirtschaften, das entnehme ich diesem Buch der konföderierten Staaten, wurde das Christentum dazu eingesetzt, die großen Massen von Negersklaven so fertig zu machen, so absolut total fertig zu machen, dass sie sich nimmer mehr getraut haben zu rebellieren, und man hat das sehr, sehr erfolgreich geschafft. Sie dürfen nicht vergessen, dass im amerikanischen Bürgerkrieg sich die Schwarzen im Süden nicht erhoben haben. Man hat ihnen wirklich ja jegliche Würde genommen, man hat ihnen erklärt, sie sind von Gott dazu verdammt, ganz unten zu sein, und dazu hat man ihnen irgendwelche Bibelstellen gezeigt. Jetzt steht das natürlich in der Bibel nicht drin. Und da beginnt diese Evangelical, heutzutage evangelikaler Missbrauch der Bibel zur Stabilisierung von unchristlichen, unmenschlichen Herrschaftsverhältnissen. Das Ganze schwappt im Moment wieder zu uns rüber. Das Ganze schwappt ganz massiv, wird aufgesogen, spannenderweise in Bereichen drinnen von gesellschaftlichen Gruppen, denen die Entwicklung zu schnell gegangen ist. Ganz wichtig in diesen Gruppen, die ich kenne, die Frauen haben völlig daheim zu bleiben, haben die Pappen zu halten, haben zu kochen und haben unterwürfig zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Gruppen sind im Schnitt, die mir bekannten, neu entstandenen Gruppen, allesamt absolut frauenfeindlich, im Schnitt absolut homosexuellenfeindlich, im Schnitt absolut nicht christenfeindlich, judenfeindlich. Das heißt, es geht auf Minderheiten los, es geht darum, althergebrachte Herrschaftsstrukturen zu stabilisieren. Ist das gefährlich? Nein. Es ist gefährlich für die Kinder, die in solchen Gruppen aufwachsen. Da werde ich Ihnen dann auch noch eine wirklich ganz brutale Geschichte erzählen, die mir eine Hörerin aus dem Norwegischen gerade übersetzt hat. Herzlichen Dank. Aber halt nicht mehr, sonst wird es endgültig zu lang. In der Tat, in Deutschland, in Österreich dürften ca. 2% der Bevölkerung für diesen rechtsextremen Glauben, das meine ich jetzt rechtsextrem im Sinne zunächst einmal der Theologie, unter Umständen auch politisch natürlich, anfällig sein. Circa 2%. Nicht mehr. In den USA sind es vielleicht 10%. Nicht mehr. Der Trick dabei besteht darin, dass diese Gruppen eine unglaubliche Fähigkeit haben, sich größer zu machen, als sie sind. Das macht man ganz einfach, man macht irgendwo eine Veranstaltung und dann sind wirklich aus dem ganzen Bundesland alle dort und das schaut dann irrsinnig toll aus, wie wenn das was weiß ich, wie viele Leute wären. Es sind 2%. In den USA 5-10%, die mit 10%, weil die also zumindest den Eindruck erwecken, ihre Leute wirklich zu 100% an die Wahlurnen zu bringen, bei einer Wahlbeteiligung von 40-45%, der US-Amerikaner natürlich eine gewaltige politische Macht darstellen. Das Entscheidende für mich ist, was ist evangelikal? Es ist die Verwechslung vom Glauben an den menschgewordenen und für uns gestorbenen Gott, also den urendlichen christlichen Glauben, den Glauben, dass mein Herr Jesus Christus für mich gestorben ist, auf das ich absolut befreit bin, mit dem Glauben an die Bibel. Das Entsetzliche und Erschütternde ist, im evangelikalen Bereich gibt es schlussendlich nach den eigentlichen Kriterien des Christentums überhaupt keinen Glauben, sondern die Bibel wird zum papierenen Gott, wird schlussendlich zum Götzen, und dann geschieht etwas, was wir, deswegen erzähle ich das alles so lange und genau, ja nicht für möglich halten. Währenddem für uns Christsein und Glaube Gefühl ist, spüren, sich betreffen lassen, zeichnen sich diese evangelikalen Gruppen dadurch aus, dass genau das Gegenteil erreicht wird. Es wird nicht mitgefühlt, es wird nicht mitgespürt, sondern es wird einfach jedes Gefühl sogar ja, niedergemacht. Es gilt nur noch irgendein Satz, der aus dem Zusammenhang herausgerissen ist. Nochmal, bitte, es gibt auch die guten Freikirchen, die aus Reformbewegungen entstanden sind, die wunderbare Geschichten sind, vertieftes Christentum sind. Aber bitte, berufen Sie sich gerade im Sinne des kommenden Pfingstens auf den Heiligen Geist und den Geist der Unterscheidung. Ist es eine echte Freikirche befreiter Menschen oder ist es ein Trupp von Menschen, die ihre eigenen privaten Probleme und Neurosen in die Bibel hineinlesen, um sie dann rauszureißen und zu unmenschlichen Dogmen zu erheben? Das zu spüren, das darf ich Ihnen zusichern, werden Sie im Heiligen Geist immer. Sie müssen sich's nur trauen. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.